Lange bevor Nürnberg als Stadt bekannt wurde, war das Gebiet bereits ein Siedlungsraum für Menschen, die in der Stein- und Bronzezeit lebten. Archäologische Funde belegen, dass sich hier schon vor Jahrtausenden kleine Gemeinschaften niederließen. Besonders das Pegnitztal mit seinen Flussläufen bot ideale Voraussetzungen. Wasser war reichlich vorhanden, Wälder lieferten Holz und Wild, und die fruchtbaren Böden der Umgebung erlaubten frühe Formen des Ackerbaus. In dieser Landschaft entstanden zunächst provisorische Lagerplätze von Jägern und Sammlern, die dem Wild folgten und Beeren, Nüsse und Kräuter sammelten. Mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit in der Jungsteinzeit wandelte sich die Lebensweise der Menschen auch in Mittelfranken. Sie begannen, Getreide anzubauen und Vieh zu halten. Aus losen Siedlungen von Hütten wurden kleine Dörfer, die durch eine enge Gemeinschaft und gemeinsame Arbeit geprägt waren. Werkzeuge aus Stein, später auch aus Bronze, erleichterten die Bearbeitung des Bodens und den Bau von einfachen Häusern. Besonders die Bronzezeit brachte einen wichtigen Fortschritt. Durch den Handel mit Metallen und die Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Bronze entwickelten sich neue soziale Strukturen. Macht und Wohlstand konzentrierten sich zunehmend bei jenen, die Zugang zu Metallressourcen hatten. In der Umgebung Nürnbergs fanden Archäologen zahlreiche Spuren dieser frühen Kulturen. Grabhügel, die als Bestattungsstätten dienten, zeugen noch heute von den Vorstellungen der Menschen über Tod und Jenseits. Auch Keramikfragmente, Schmuckstücke und Waffen wurden entdeckt und geben Einblicke in das Alltagsleben, wie auch in die sozialen Hierarchien dieser Zeit. Solche Funde machen deutlich, dass der Raum, in dem später eine bedeutende Reichsstadt entstehen sollte, schon früh in Handels- und Kulturbeziehungen eingebunden war. Besonders interessant ist, dass sich viele Siedlungen in unmittelbarer Nähe des Burgbergs befanden, jenem markanten Sandsteinfelsen, auf dem Jahrhunderte später die Kaiserburg errichtet werden sollte. Schon für die Menschen der Stein- und Bronzezeit bot dieser Felsen mit seinen natürlichen Anhöhen und seinem weiten Blick über die Umgebung einen strategischen Vorteil. Er konnte sowohl als Rückzugsort dienen, als auch als Ort kultischer Handlungen eine besondere Bedeutung haben. So lässt sich sagen, dass die Anfänge Nürnbergs weit in der Vergangenheit wurzeln. Noch lange, bevor der Name der Stadt in Urkunden auftauchte, lebten hier Gemeinschaften, die die Grundlagen für eine dauerhafte Besiedlung legten. Sie hinterließen keine großen Bauwerke, keine Mauern oder Türme, die noch heute sichtbar wären. Doch ihre Spuren in der Erde zeugen von einer frühen Kontinuität menschlichen Lebens. Einer Kontinuität, die den Boden bereitete für die spätere Entwicklung Nürnbergs zur Stadt und schließlich zu einem der bedeutendsten Zentren des Reiches. Gründung. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts tritt Nürnberg zum ersten Mal aus dem Dunkel der Vorgeschichte in das Licht der schriftlich dokumentierten Geschichte. In einer Urkunde, die auf das Jahr 1050 datiert wird, erscheint der Name der Stadt zum ersten Mal. Damit war Nürnberg zwar keineswegs aus dem Nichts entstanden, doch dieser schriftliche Beleg markiert den Moment, an dem die spätere Reichsstadt in den Blick der Geschichtsschreibung tritt. Die Erwähnung zeigt, dass der Ort zu diesem Zeitpunkt bereits eine gewisse Bedeutung erlangt hatte. Sei es durch seine Lage, seine Befestigung oder seine Rolle als Verwaltungsmittelpunkt. Die Gründe für die Gründung Nürnbergs lassen sich vor allem in der strategischen Geografie suchen. Der markante Sandsteinfelsen, der heute als Burgberg bekannt ist, bot einen natürlichen Schutz und eine hervorragende Aussicht über die umliegenden Lande. An seinen Hängen und am Pegnitzfluss entlang entwickelten sich erste Siedlungen, die von der Nähe zu Handelswegen profitierten. Nürnberg lag an einem wichtigen Knotenpunkt zwischen den Handelsrouten, die von Italien nach Norden und von Böhmen in den Westen führten. Wer diesen Punkt kontrollierte, sicherte sich nicht nur militärische Vorteile, sondern auch Einfluss auf den Warenverkehr. Es ist kein Zufall, dass der Aufstieg Nürnbergs eng mit dem Königtum und dem Heiligen Römischen Reich verbunden ist. Deutsche Herrscher jener Zeit suchten nach sicheren Orten, an denen sie Pfalzen errichten konnten, temporäre Residenzen, die sowohl Verwaltung als auch Schutz gewährleisten sollten. Der Burgberg von Nürnberg erfüllte diese Kriterien ideal. Aus einem unscheinbaren Siedlungskern entwickelte sich ein befestigter Ort, der bald eine zentrale Rolle im Reich spielen sollte. Mit der urkundlichen Erwähnung ist auch die Phase der Legendenbildung abgeschlossen. Während die Frühzeit nur durch archäologische Funde und Mythen greifbar wird, beginnt mit der schriftlichen Nennung die konkrete Geschichte einer Stadt, die im Laufe der Jahrhunderte zu einem der bedeutendsten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Mitteleuropas werden sollte. Kaiserpfalz. Als im 11. und 12. Jahrhundert die Bedeutung Nürnbergs wuchs, wurde auf dem markanten Sandsteinfelsen über der Pegnitz ein Bauwerk errichtet, das bis heute das Gesicht der Stadt prägt, die Kaiserburg. Sie war mehr als nur eine Festung. Sie symbolisierte die Macht des Königtums im Heiligen Römischen Reich und machte Nürnberg zu einem der zentralen Stützpunkte kaiserlicher Herrschaft. Die Idee, eine Pfalz in Nürnberg zu errichten, war eng mit der Praxis der reisenden Könige verbunden. Anders als moderne Monarchien hatten die Herrscher des Mittelalters keinen festen Regierungssitz. Stattdessen zogen sie von Pfalz zu Pfalz, um Recht zu sprechen, Verwaltung auszuüben und ihre Präsenz im Reich zu zeigen. Nürnberg bot sich aufgrund seiner Lage ideal an. Die Stadt lag nicht nur an wichtigen Handels- und Heerstraßen, sondern auch in der Mitte des Reiches, sodass sie leicht erreichbar war. Der Bau der Kaiserburg begann unter den Saliern und wurde in den folgenden Jahrzehnten unter den Staufern weitergeführt. Schritt für Schritt entstand eine wehrhafte Anlage mit Palas, Kapelle und Befestigungen, die sowohl Repräsentationszwecken als auch militärischem Schutz diente. Besonders die Doppelkapelle gilt als ein Meisterwerk der romanischen Baukunst und macht deutlich, dass die Burg nicht allein für weltliche, sondern auch für religiöse Funktionen ausgelegt war. Mit der Errichtung der Burg war Nürnberg untrennbar mit der kaiserlichen Autorität verbunden. Reichstage wurden hier abgehalten, wichtige Entscheidungen getroffen und Gäste aus aller Herren Länder empfangen. Die Anwesenheit des Herrschers und seines Hofes brachte Wohlstand für die Stadt. Händler, Handwerker und Geistliche folgten dem Tross des Königs und damit wuchs auch die Bedeutung Nürnbergs als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Im 12. Jahrhundert war die Kaiserburg zu einem Symbol geworden, das weit über die Region hinausstrahlte. Sie verkörperte die Verbindung von Macht, Religion und Ordnung und machte Nürnberg zu einem der wichtigsten Orte des Reiches. Während andere Pfalzen in Vergessenheit gerieten oder an Bedeutung verloren, blieb Nürnberg fest im kaiserlichen Bewusstsein verankert. Ein Status, der die Entwicklung der Stadt über Jahrhunderte prägen sollte. Stadtentwicklung. Im Schatten der mächtigen Kaiserburg begann sich im 12. und 13. Jahrhundert das herauszubilden, was Nürnberg für die kommenden Jahrhunderte prägen sollte. Eine wohlhabende, lebendige und zunehmend selbstbewusste Stadt. Während der Burgberg die kaiserliche Macht symbolisierte, entstanden zu seinen Füßen Siedlungen, die bald durch Mauern zusammengefasst wurden. Aus einer Ansammlung von Hütten und Werkstätten entwickelte sich Schritt für Schritt eine geschlossene Stadtanlage, deren Straßen und Plätze den Grundstein für die spätere Blüte legten. Die topografische Lage spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die Pegnitz, jener Fluss, der Nürnberg durchzieht, bildete nicht nur eine natürliche Grenze, sondern zugleich auch eine Lebensader. Entlang des Wassers siedelten sich Handwerker an, die die Kraft des Flusses nutzten. Müller, Gerber und Färber etwa. Mit der Zeit entstanden feste Quartiere, die sich nach Zünften und Berufen gliederten. Die Stadt wuchs in einem organischen Prozess. Gassen verbanden die Wohnhäuser mit Werkstätten. Offene Plätze boten Raum für Märkte und Versammlungen. Ein zentraler Schritt in dieser Entwicklung war die Errichtung einer Stadtmauer. Zunächst nur als einfache Befestigung gedacht, wurde sie im Laufe der Jahrhunderte zu einem komplexen System aus Mauern, Türmen und Toren ausgebaut, das Nürnberg Sicherheit und Struktur verlieh. Die Mauer schützte nicht nur vor äußeren Bedrohungen, sondern machte auch deutlich, dies war eine Stadt, ein eigenständiger Organismus, der sich von den umliegenden Dörfern und Höfen abhob. Wer innerhalb der Mauern lebte, genoss Rechte und Privilegien, aber auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. Parallel zu dieser baulichen Verdichtung entwickelte sich das wirtschaftliche Leben. Nürnberg lag an einer Schnittstelle bedeutender Handelswege. Kaufleute aus Italien, Böhmen, Flandern oder dem Rheinland fanden hier einen günstigen Knotenpunkt, um Waren zu tauschen. Bald wurden regelmäßige Märkte eingerichtet, auf denen nicht nur Lebensmittel und lokale Erzeugnisse, sondern auch Luxuswaren gehandelt wurden. Tuch aus Flandern, Gewürze aus dem Orient, Wein aus Franken. Die Kaufleute Nürnbergs knüpften Handelsbeziehungen, die weit über die Region hinausreichten und der Stadt wachsenden Wohlstand bescherten. Die Bedeutung des Handwerks darf dabei nicht unterschätzt werden. Schon früh war Nürnberg für die Qualität seiner Erzeugnisse bekannt. Metallverarbeitung, Waffenschmiede, Goldschmiede und Tuchmacher gehörten zu den wichtigsten Gewerben. Viele Handwerker schlossen sich in Zünften zusammen, die ihre Interessen vertraten, die Qualität der Arbeit kontrollierten und für eine gerechte Verteilung von Aufträgen sorgten. Diese Organisationen waren nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Netzwerke, die den Zusammenhalt innerhalb der Stadt stärkten. Auch das soziale und religiöse Leben blühte auf. Kirchen entstanden, die nicht nur Orte des Glaubens, sondern auch Zentren des öffentlichen Lebens waren. Klöster boten Bildung und Fürsorge, trugen aber auch zur Verbreitung von Wissen bei. Mit jedem Bauwerk, das die Stadtlandschaft prägte, gewann Nürnberg an Ansehen. Die Kombination von Burg, Mauern, Märkten und Kirchen verlieh der Stadt ein Gepräge, das Besucher beeindruckte und Einheimischen ein Gefühl von Sicherheit und Identität gab. Im Rückblick lässt sich die Stadtentwicklung Nürnbergs in dieser Phase als ein Zusammenspiel von Schutz und Offenheit beschreiben. Schutz durch Mauern und Privilegien, Offenheit durch Handel und kulturellen Austausch. Diese Dynamik war es, die aus einem kleinen Siedlungskern eine aufstrebende mittelalterliche Stadt machte. Sie legte die Grundlage für jene Entwicklungen, die bald folgen sollten, die Erhebung Nürnbergs zur Reichsstadt, ihre wirtschaftliche Blüte und ihre Rolle als Schauplatz großer politischer Entscheidungen im Heiligen Römischen Reich. Reichsstadt. Das Jahr 1219 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Nürnbergs. Unter der Herrschaft des staufischen Kaisers Friedrich II. Erhielt die Stadt ein Privileg, das ihr Schicksal für Jahrhunderte bestimmen sollte: die Erhebung zur freien Reichsstadt. Dieser Status bedeutete, dass Nürnberg direkt dem Kaiser unterstand und nicht mehr den Zwischengliedern der feudalen Ordnung, etwa lokalen Fürsten, Bischöfen oder Herzögen, unterworfen war. Für die Bürger bedeutete das mehr Freiheit, für die Stadt mehr Selbstständigkeit und für das Reich einen direkten Stützpunkt inmitten eines umkämpften Territoriums. Der Weg zu diesem Privileg war kein Zufall. Nürnberg hatte sich in den Jahrzehnten zuvor als wirtschaftlich bedeutender Ort etabliert. Die Burg war ein wichtiger Stützpunkt des Königtums. Die Märkte florierten und die Stadtmauern gaben der Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit und Zusammenhalt. Kaiser Friedrich II., der weit entfernt in Sizilien residierte und seine Macht im Reich sichern musste, erkannte den Nutzen einer loyalen Stadt, die direkt an ihn gebunden war. Indem er Nürnberg Reichsunmittelbarkeit verlieh, band er die Bürgerschaft enger an das Königtum und entzog die Stadt gleichzeitig den Ansprüchen mächtiger Territorialherren. Mit der Reichsfreiheit gingen zahlreiche Privilegien einher. Nürnberg erhielt das Recht, eigene Märkte abzuhalten, Zölle zu erheben und Münzen zu prägen. Besonders das Münzrecht war ein Symbol städtischer Autonomie, denn es bedeutete, dass die Bürger Nürnbergs nicht nur im ökonomischen, sondern auch im symbolischen Sinne eigene Machtmittel besaßen. Ebenso wichtig war das Recht, eine eigene Verwaltung zu entwickeln. Der Stadtrat, bestehend aus den führenden Patrizierfamilien, übernahm zunehmend die Geschicke der Stadt und entwickelte Strukturen, die Nürnberg zu einem funktionierenden Stadtstaat machten. Auch die Gerichtsbarkeit lag nun zunehmend in den Händen der Stadt. Die Nürnberger konnten ihre eigenen Gesetze und Ordnungen durchsetzen, was ihnen gegenüber der Landbevölkerung und anderen Städten große Vorteile verschaffte. In einer Zeit, in der Rechtssicherheit ein seltenes Gut war, galt Nürnberg als Ort, an dem Kaufleute und Handwerker verlässliche Rahmenbedingungen fanden. Dies wiederum zog Händler aus nah und fern an, die auf den Märkten der Stadt ihre Waren feilboten. Die Reichsunmittelbarkeit förderte außerdem das Selbstbewusstsein der Nürnberger Bürgerschaft. Die Stadt verstand sich nun als direkter Partner des Kaisers, was nicht nur eine rechtliche Stellung, sondern auch eine identitätsstiftende Wirkung hatte. Das Verhältnis war freilich nicht immer spannungsfrei. Nürnbergs Wohlstand machte es einerseits zu einem begehrten Verbündeten, andererseits aber auch zum Ziel politischer Auseinandersetzungen. Doch gerade diese Position zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit trieb die Stadt dazu, ihre eigenen Interessen geschickt zu vertreten. Rückblickend war das Jahr 1219 ein Meilenstein, der Nürnberg von einem regionalen Handelsplatz in die Riege der großen Reichsstädte katapultierte. Die Grundlage für wirtschaftlichen Aufstieg, politische Eigenständigkeit und kulturelle Blüte war gelegt. In den folgenden Jahrhunderten sollte sich Nürnberg nicht nur als Handelszentrum etablieren, sondern auch als Bühne für Reichstage, als Ort künstlerischer und wissenschaftlicher Leistungen und als Symbol für das enge Geflecht von Reich, Stadt und Bürgertum im Mittelalter. Handel und Märkte. Im 13. Jahrhundert trat Nürnberg endgültig in eine Phase ein, in der Handel und Märkte zum eigentlichen Motor seiner Entwicklung wurden. Mit dem Status einer freien Reichsstadt war die rechtliche Grundlage geschaffen. Nun nutzten die Bürger ihre Lage mitten in Mitteleuropa, um Nürnberg zu einem unverzichtbaren Umschlagplatz zwischen den großen Handelsräumen Europas zu machen. Kaum eine andere Stadt nördlich der Alpen lag so günstig. Von Süden kamen die Waren über die Alpenpässe aus Italien, während im Norden und Westen die reichen Märkte Flanderns, der Hansestädte und des Rheinlands warteten. Nürnberg wurde zum Bindeglied zwischen diesen Welten. Die Waren, die in Nürnberg gehandelt wurden, zeugen von der Vielfalt und Reichweite seiner Handelsbeziehungen. Aus Italien kamen kostbare Stoffe, Seide, Glaswaren aus Venedig und vor allem Gewürze, die im Mittelalter zu den wertvollsten Handelsgütern überhaupt zählten. Von Norden erreichten die Stadt Felle, Holz, Bier, Salz und hochwertige Tuche. Nürnberger Kaufleute organisierten Karawanen, die mit Wagenzügen Waren über die Alpen brachten, und bauten dabei Netzwerke auf, die weit über die Stadt hinausreichten. Auf den großen Messen, etwa in Frankfurt oder Leipzig, waren Nürnberger Händler ebenso präsent wie in Venedig oder Genua. Die Märkte innerhalb der Stadt selbst gewannen eine enorme Bedeutung. Der Hauptmarkt in der Altstadt entwickelte sich zum Zentrum des städtischen Lebens. Dort wurden nicht nur Lebensmittel und Handwerkswaren verkauft, sondern auch internationale Güter, die den Ruf Nürnbergs als kosmopolitischen Handelsplatz stärkten. Schon im 13. Jahrhundert wurde der Handel durch eine Vielzahl von Ordnungen geregelt, die Preise festsetzten, Maße und Gewichte kontrollierten und die Qualität der Waren sicherstellen sollten. Diese Regelungen verschafften den Händlern Sicherheit und den Kunden Vertrauen, ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg. Parallel dazu blühte das Handwerk. Nürnberg wurde berühmt für seine Schmiede, Goldschmiede und Tuchmacher. Werkstätten produzierten nicht nur für den lokalen Bedarf, sondern für den Export in die ganze bekannte Welt. Besonders die Metallverarbeitung, die später noch größere Bedeutung erlangen sollte, begann in dieser Zeit zu florieren. Die Kombination von hochwertigem Handwerk und internationalem Handel machte Nürnberg zu einem Zentrum von Produktion und Distribution. Politisch festigte der florierende Handel die Macht der führenden Familien, der sogenannten Patrizier, die den Stadtrat dominierten. Sie profitierten von den Handelsgewinnen und investierten gleichzeitig in die Weiterentwicklung der Stadt. Ihre Paläste in der Altstadt waren Ausdruck ihres Wohlstands. Ihre Handelsnetze reichten weit über Europa hinaus. Zugleich förderte der Handel auch die Herausbildung einer städtischen Identität. Nürnberg verstand sich immer stärker als eigenständige, weltoffene Stadt, deren Wohlstand auf Austausch und Bewegung beruhte. Die Lage an den großen Handelswegen machte Nürnberg nicht nur reich, sondern auch verwundbar. Räuber, Wegzölle oder konkurrierende Städte konnten den Handel bedrohen. Doch die Nürnberger entwickelten ein feines Gespür für Diplomatie und sicherten sich durch Verträge, Bündnisse und eigene militärische Maßnahmen ihre Handelsrouten. Diese Fähigkeit, ökonomische Interessen politisch abzusichern, trug entscheidend dazu bei, dass Nürnberg im 13. Jahrhundert nicht nur wuchs, sondern sich dauerhaft als Knotenpunkt zwischen Italien und Nordeuropa etablierte. So stand am Ende dieses Jahrhunderts eine Stadt, die weit mehr war als ein lokales Zentrum. Nürnberg war Teil eines Netzwerks, das die großen Wirtschaftsräume Europas verband und bereit, in den kommenden Jahrhunderten zur Bühne kaiserlicher Politik und kultureller Höchstleistungen aufzusteigen. Goldene Bulle. Mit der Verkündung der Goldenen Bulle im Jahr 1356 trat Nürnberg in eine neue Dimension politischer Bedeutung ein. Dieses grundlegende Reichsgesetz, erlassen von Kaiser Karl IV., regelte die Königswahlen im Heiligen Römischen Reich und bestimmte verbindlich, welche Fürsten das Recht hatten, den römisch-deutschen König zu wählen. Für Nürnberg aber war ein anderer Aspekt entscheidend. Das Dokument legte fest, dass jeder neu gewählte König seinen ersten Reichstag in Nürnberg abzuhalten hatte. Damit wurde die Stadt zu einem festen Schauplatz zentraler politischer Ereignisse und erhielt eine Rolle, die ihr Ansehen und ihre Stellung im Reich für Jahrhunderte untermauern sollte. Der Hintergrund dieser Entscheidung lag sowohl in der zentralen Lage Nürnbergs als auch in seiner engen Bindung an das Königtum. Die Stadt hatte sich durch ihren Handel, ihre Märkte und die Nähe zur Kaiserburg längst als einer der wichtigsten Orte des Reiches etabliert. Doch mit der Goldenen Bulle wurde diese Position rechtlich verankert. Von nun an war Nürnberg ein Ort, an dem Reichspolitik sichtbar wurde. Hier versammelten sich Kurfürsten, Gesandte und der Adel. Hier wurden diplomatische Weichen gestellt, Gesetze beschlossen und Macht demonstriert. Die Durchführung der Reichstage brachte der Stadt enorme Vorteile. Tausende von Menschen reisten zu solchen Anlässen an. Fürsten mit ihren Gefolgen, Ritter, Geistliche, aber auch Händler, die Gelegenheit nutzten, ihre Waren zu präsentieren. Diese Ansammlungen bedeuteten wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch organisatorische Herausforderungen. Gasthäuser, Märkte und Werkstätten arbeiteten auf Hochtouren, um die Versorgung sicherzustellen. Für die Bürger war es ein sichtbares Zeichen von Wohlstand und Bedeutung, dass ihre Stadt regelmäßig im Mittelpunkt des Reichsgeschehens stand. Auch die Symbolik spielte eine große Rolle. Nürnberg war damit nicht nur Handels- und Kulturstadt, sondern auch politisches Zentrum. Die Reichskleinodien, die Insignien der Herrschaft wie Reichskrone und Zepter, wurden hier über Jahrhunderte aufbewahrt und verliehen der Stadt zusätzlichen Glanz. Wer in Nürnberg zum ersten Mal als König vor den Reichsständen erschien, verband seine Legitimation unmittelbar mit der Aura dieser Stadt. Das verlieh Nürnberg eine fast sakrale Stellung im politischen Gefüge des Reiches. Für die Nürnberger selbst bedeutete die Goldene Bulle eine immense Stärkung ihres Selbstbewusstseins. Die Stadt konnte sich nun als unverzichtbarer Ort der Reichspolitik darstellen, gleichsam als Brücke zwischen Kaiser und Reichsständen. Auch wenn sie formell nur eine Reichsstadt blieb, war ihre politische Bedeutung mit dieser Bestimmung einzigartig. Die Bürger wussten um diesen Status und pflegten ihn, indem sie für eine reibungslose Durchführung der Reichstage sorgten und die symbolische Rolle der Stadt betonten. Im Laufe der Zeit wurde Nürnberg dadurch zu einem Ort, an dem Geschichte gemacht wurde. Entscheidungen, die auf den Reichstagen getroffen wurden, hatten Auswirkungen auf das gesamte Reich. Dass dies in Nürnberg geschah, sicherte der Stadt einen Platz in den Annalen der europäischen Politik. Die Goldene Bulle von 1356 war somit nicht nur ein Dokument zur Sicherung kaiserlicher Macht, sondern zugleich ein Meilenstein in der Entwicklung Nürnbergs zu einem unverzichtbaren Zentrum zwischen Politik, Wirtschaft und Kultur. Reiche Kultur. Im 15. Jahrhundert erreichte Nürnberg einen kulturellen Höhepunkt, der die Stadt weit über die Grenzen des Reiches hinaus bekannt machte. Während die wirtschaftlichen Grundlagen durch Handel, Handwerk und politische Stabilität bereits gelegt waren, begann sich nun eine kulturelle Blüte zu entfalten, die Nürnberg zu einem regelrechten Zentrum von Kunst, Wissenschaft und Humanismus werden ließ. Es war die Zeit, in der Wohlstand und Selbstbewusstsein der Bürgerschaft auf den Gebieten der Malerei, Architektur, Musik und Gelehrsamkeit sichtbare Spuren hinterließen. Besonders prägend war die Rolle der Patrizierfamilien, die durch Handel reich geworden waren und nun ihren Wohlstand in die Förderung von Kunst und Wissenschaft investierten. Ihre prächtigen Wohnhäuser in der Altstadt waren nicht nur Ausdruck ihrer sozialen Stellung, sondern auch Orte der Repräsentation und des geistigen Austauschs. Sie bestellten Werke bei Malern und Bildhauern, stifteten Altäre für Kirchen und trugen durch ihre Förderung dazu bei, dass Nürnberg mit Städten wie Florenz oder Venedig im kulturellen Wettbewerb stehen konnte. Die Architektur dieser Zeit zeigt eindrucksvoll den Aufstieg Nürnbergs. Gotische Kirchenbauten wie St. Lorenz und St. Sebald wurden zu Symbolen städtischen Selbstbewusstseins. Mit ihren Türmen, Glasfenstern und Kunstwerken im Inneren wurden sie zu Schauplätzen sowohl des Glaubens als auch der künstlerischen Leistung. Parallel dazu entstanden repräsentative Bauwerke für die Verwaltung und das öffentliche Leben, die das Stadtbild prägten. Nürnberg entwickelte sich zu einem Ort, der mit seiner Architektur die Bedeutung der Stadt nach außen sichtbar machte. Die Malerei und Bildhauerei erlebten einen enormen Aufschwung. Lokale Werkstätten lieferten Altartafeln, Skulpturen und kunstvolle Holzschnitzereien, die nicht nur in Nürnberg selbst, sondern auch in andere Regionen exportiert wurden. Namen wie Veit Stoß oder Adam Kraft stehen exemplarisch für diese Zeit, in der handwerkliches Können und künstlerischer Anspruch eine Einheit bildeten. Solche Meisterwerke schmückten Kirchen, öffentliche Plätze und Bürgerhäuser und ließen die Stadt zu einem lebendigen Museum der Spätgotik werden. Parallel zur Kunst entwickelte sich auch die Wissenschaft. Nürnberg lag im Strom des Humanismus, der von Italien nach Norden wanderte. Gelehrte, Drucker und Astronomen fanden hier ein offenes Umfeld. Besonders der Buchdruck spielte eine herausragende Rolle. Nürnberg wurde zu einem Zentrum der Druckkunst, wo Schriften von Humanisten und Theologen verbreitet wurden. Auch die frühen naturwissenschaftlichen Forschungen fanden in Nürnberg Resonanz. So war die Stadt Heimat von Kartografen und Instrumentenmachern, deren Arbeiten für die Entdeckung und Erschließung der Welt von großer Bedeutung waren. Kunst und Wissenschaft blieben dabei eng miteinander verbunden. Die gleiche Präzision, die ein Goldschmied oder Bildhauer in sein Werk legte, fand sich auch in den Arbeiten von Astronomen oder Mathematikern. Es war dieses Ineinandergreifen von Handwerk, Kunst und Gelehrsamkeit, das Nürnberg zu einem einzigartigen Ort der Kultur machte. Dass all dies im 15. Jahrhundert geschah, war kein Zufall. Es war die logische Folge der politischen Sicherheit durch den Status als Reichsstadt, des wirtschaftlichen Wohlstands durch Handel und Märkte und der Offenheit gegenüber neuen Ideen. Nürnberg wurde damit zu einer Stadt, die nicht nur Waren, sondern auch Wissen und künstlerische Impulse austauschte. Ein Nährboden, der bald auch Persönlichkeiten wie Albrecht Dürer hervorbringen sollte. Albrecht Dürer. Als Albrecht Dürer 1471 in Nürnberg geboren wurde, trat eine Persönlichkeit in die Geschichte ein, die nicht nur die Kunst seiner Heimatstadt, sondern die gesamte europäische Renaissance prägen sollte. Nürnberg war zu dieser Zeit bereits ein blühendes Zentrum von Handel und Kultur. Doch durch Dürer erhielt die Stadt eine Strahlkraft, die weit über die Grenzen des Reiches hinausreichte. Er gilt als der bedeutendste deutsche Künstler der frühen Neuzeit und seine Verbindung zu Nürnberg ist so eng, dass Stadt und Künstler bis heute untrennbar miteinander verbunden sind. Dürer entstammte einer angesehenen Handwerkerfamilie. Sein Vater war ein Goldschmied aus Ungarn und so lernte der junge Albrecht schon früh den Umgang mit präzisem Handwerk. Diese frühe Prägung zeigt sich in der außergewöhnlichen Detailgenauigkeit seiner späteren Werke. Nach einer Ausbildung in der Werkstatt des Malers Michael Wolgemuth, wo er die Grundlagen der Malerei, des Holzschnitts und des Kupferstichs erlernte, unternahm Dürer Wanderjahre, die ihn nach Basel, Straßburg und wahrscheinlich auch nach Italien führten. Diese Reisen erweiterten seinen Horizont, ließen ihn neue künstlerische Strömungen aufnehmen und verbanden das Nördliche mit dem südlichen Humanismus. Zurück in Nürnberg etablierte sich Dürer schnell als gefragter Künstler. Seine Werkstatt schuf Gemälde, Druckgrafiken und Holzschnitte von außergewöhnlicher Qualität. Besonders seine Drucke machten ihn europaweit bekannt, denn sie konnten vervielfältigt und weit verbreitet werden. Werke wie die Apokalypse-Holzschnitte oder seine berühmten Kupferstiche verbanden künstlerische Meisterschaft mit einer inhaltlichen Tiefe, die seiner Zeit voraus war. Dürer verstand es, komplexe Themen in einer Form darzustellen, die sowohl intellektuell ansprechend als auch ästhetisch überwältigend war. Neben seiner Kunst war Dürer auch ein Humanist im Geiste der Renaissance. Er beschäftigte sich mit Mathematik, Proportionstheorie, Anatomie und Perspektive. Seine Schriften, etwa über die menschlichen Proportionen oder die Befestigungslehre, zeigen ihn als Denker, der Kunst und Wissenschaft zu verbinden suchte. In Nürnberg fand er dafür den idealen Nährboden, denn die Stadt war voller Gelehrter, Handwerker und Kaufleute, die den Austausch von Ideen förderten. Sein Wohnhaus, das heute noch in Nürnberg als Museum besichtigt werden kann, war zugleich Werkstatt, Studienort und Treffpunkt für Intellektuelle seiner Zeit. Von hier aus pflegte Dürer auch Kontakte zu Fürsten und Kaisern. Kaiser Maximilian I. förderte ihn, und selbst in Venedig und den Niederlanden wurde er wie ein Meister von europäischem Rang empfangen. Damit war Dürer einer der ersten Künstler nördlich der Alpen, der internationales Ansehen genoss und die Stellung des Künstlers vom Handwerker zum schöpferischen Genie erhob. Für Nürnberg war Dürers Wirken von unschätzbarem Wert. Er machte die Stadt zu einem Zentrum der Renaissance in Deutschland, ließ sie an den neuesten Entwicklungen teilhaben und stellte mit seinen Werken die Bedeutung Nürnbergs als kulturelles Zentrum eindrucksvoll unter Beweis. Noch heute gilt er als das größte künstlerische Aushängeschild der Stadt. Erfindungen. Wenn man an Nürnberg im frühen 16. Jahrhundert denkt, fallen vielen Menschen sofort Kunst und Handel ein. Doch ebenso bedeutend war die Stadt als Zentrum von Innovation und Technik. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Peter Henlein, ein Schlosser und Uhrmachermeister, dem die Entwicklung der ersten tragbaren Taschenuhr zugeschrieben wird. Seine Erfindung, die später unter dem Namen Nürnberger Ei bekannt wurde, symbolisiert nicht nur den Einfallsreichtum Nürnbergs, sondern markiert auch einen Meilenstein in der Geschichte der Technik. Henlein lebte und arbeitete in einer Zeit, in der die Uhrmacherkunst einen grundlegenden Wandel erfuhr. Bisher waren Uhren groß und sperrig, meist Turm- oder Standuhren, die durch Gewichte angetrieben wurden. Diese Konstruktionen waren nicht tragbar und stark ortsgebunden. Henlein gelang es um 1510, das Antriebsprinzip zu verändern. Er nutzte eine Feder anstelle von Gewichten, wodurch die Uhr deutlich kleiner gebaut werden konnte. Damit entstand zum ersten Mal ein Zeitmesser, den man am Körper tragen konnte. Zwar waren diese frühen Taschenuhren noch ungenau und gingen häufig nach oder vor, doch sie stellten einen revolutionären Schritt dar. Die Zeit wurde mobil. Das Nürnberger Ei, wie die tragbaren Uhren bald genannt wurden, war weniger ein Alltagsgegenstand als vielmehr ein Statussymbol. Wohlhabende Bürger, Patrizier und Fürsten trugen die kleinen runden oder ovalen Uhren als Zeichen ihres Reichtums und ihrer Nähe zum technischen Fortschritt. Sie verbanden Funktion mit Repräsentation und wurden so zu begehrten Luxusobjekten. Nürnberg als Herstellungsort dieser Innovation genoss dabei einen enormen Prestigegewinn. Dass eine solche Erfindung gerade in Nürnberg entstand, war kein Zufall. Die Stadt war zu dieser Zeit nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch eine Hochburg hochspezialisierter Handwerker. Schmiede, Schlosser, Mechaniker und Instrumentenbauer arbeiteten eng zusammen und schufen ein Umfeld, in dem neue Ideen schnell umgesetzt werden konnten. Der Austausch zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik war in Nürnberg besonders intensiv. So trafen Humanisten auf Handwerker, Gelehrte auf Kaufleute. Eine fruchtbare Mischung, die Innovationen wie jene von Henlein möglich machte. Das Vermächtnis Henleins und seiner Taschenuhr reicht weit über Nürnberg hinaus. Sie steht am Beginn einer Entwicklung, die schließlich zu modernen Armbanduhren und präzisen Chronometern führte. Die Idee, Zeit messbar, tragbar und individuell verfügbar zu machen, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Pünktlichkeit und Zeitdisziplin gewannen an Bedeutung, und die individuelle Kontrolle über Zeit wurde Teil des Alltags. In Nürnberg selbst wurde Henlein schon früh zu einer legendären Gestalt. Ob alle überlieferten Geschichten um seine Person historisch korrekt sind, bleibt bis heute umstritten. Doch sein Name bleibt untrennbar mit der Idee verbunden, die erste tragbare Uhr geschaffen zu haben. Das Nürnberger Ei ist damit nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für den Innovationsgeist einer Stadt, die im 16. Jahrhundert an der Spitze von Kunst, Kultur und Technik stand. Reformation. Als die Ideen Martin Luthers ab 1517 Europa erschütterten, dauerte es nicht lange, bis sie auch in Nürnberg auf fruchtbaren Boden fielen. Die Stadt, die bereits ein Zentrum von Humanismus, Kunst und Wissenschaft war, entwickelte sich im 16. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Orte der Reformation. Dabei war Nürnberg weder eine Universitätsstadt wie Wittenberg noch der Sitz eines mächtigen Fürsten. Ihre Bedeutung lag vielmehr in der Rolle als freie Reichsstadt mit einem gebildeten Bürgertum, wohlhabenden Patrizierfamilien und einer lebendigen Öffentlichkeit. All dies machte Nürnberg besonders empfänglich für die neuen religiösen und gesellschaftlichen Strömungen. Schon in den 1520er Jahren begannen Prediger wie Andreas Osiander, die lutherischen Lehren in der Stadt zu verbreiten. Seine Predigten, aber auch die intensive Debattenkultur in den Ratshäusern und Zirkeln der Bürger führten dazu, dass Nürnberg sehr schnell zur Hochburg der Reformation wurde. Anders als in vielen anderen Regionen geschah der Wandel hier relativ friedlich. Der Rat der Stadt entschied 1525 offiziell, die Reformation einzuführen und regelte die Veränderungen in einem geordneten Rahmen. Kirchen und Klöster wurden neu organisiert, Gottesdienste nach evangelischem Vorbild gestaltet und die Klostervermögen für Bildungs- und Wohlfahrtszwecke genutzt. Die Einführung der Reformation bedeutete jedoch nicht, dass Nürnberg sich dogmatisch abschloss. Ganz im Gegenteil, die Stadt blieb ein kulturell offener Ort, der sich weiterhin dem Humanismus verbunden fühlte. Gelehrte, Künstler und Drucker trugen zur Verbreitung reformatorischer Schriften bei, während gleichzeitig der Dialog mit anderen geistigen Strömungen gepflegt wurde. Besonders der Buchdruck spielte eine zentrale Rolle. Nürnberger Druckereien veröffentlichten Schriften Luthers und anderer Reformatoren in hohen Auflagen und trugen so entscheidend zur schnellen Verbreitung der neuen Ideen bei. Auch in der Kunst hinterließ die Reformation ihre Spuren. Albrecht Dürer, der bereits eng mit den humanistischen Kreisen Nürnbergs verbunden war, zeigte sich tief beeindruckt von Luther. Seine Werke spiegelten ein neues religiöses Verständnis wider, das den Menschen stärker in den Mittelpunkt stellte. Gleichzeitig blieb Nürnberg ein Zentrum der Wissenschaft, Technik und Musik. Die Reformation bedeutete keinen kulturellen Rückschritt, sondern wurde in die bestehende Tradition der Offenheit eingebettet. Für die Stadtbevölkerung brachte die Reformation tiefgreifende Veränderungen. Der evangelische Glaube wurde zur prägenden Identität und die enge Verbindung von Kirche und Stadtgemeinde gab dem Bürgertum ein neues Selbstbewusstsein. Zugleich war Nürnberg durch seine Reichstagsfunktion und seine internationale Vernetzung ein Beispiel dafür, wie Reformation und Kultur miteinander verschmelzen konnten. So wurde Nürnberg im 16. Jahrhundert zu einem Musterbeispiel für den Protestantismus in einer städtischen Gesellschaft. Geprägt von religiöser Erneuerung, aber ohne Abschottung gegenüber Kunst, Wissenschaft und Handel. Diese Balance zwischen Glaubensfestigkeit und kultureller Offenheit machte die Stadt in dieser Epoche zu einem einzigartigen Modell, das weit über die Grenzen Frankens hinausstrahlte. Dreißigjähriger Krieg. Als 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbrach, ahnte niemand, welch verheerende Folgen dieser Konflikt für Mitteleuropa haben würde. Auch Nürnberg, das sich in den Jahrhunderten zuvor zu einem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum des Reiches entwickelt hatte, wurde in den Strudel der Ereignisse hineingezogen. Die Stadt versuchte zunächst neutral zu bleiben und ihre Rolle als freie Reichsstadt durch diplomatisches Geschick zu behaupten. Doch schon bald zeigte sich, dass ein solch langer, konfessionell und machtpolitisch motivierter Krieg kaum Raum für echte Neutralität ließ. Nürnberg wurde Schauplatz von Belagerungen, militärischen Operationen und einer massiven wirtschaftlichen Krise, deren Folgen die Stadt noch Jahrzehnte nach dem Friedensschluss spüren sollte. Eine der einschneidendsten Episoden war das große Kriegslager bei Nürnberg im Jahr 1632. Hier standen sich die Armeen des schwedischen Königs Gustav, dem II. Adolf, und die kaiserlichen Truppen unter Wallenstein gegenüber. Über Wochen lagerten Zehntausende von Soldaten rund um die Stadt. Die Versorgungslage war katastrophal und Krankheiten breiteten sich aus. Für Nürnberg selbst bedeutete diese Belagerung eine enorme Belastung. Die Stadt musste Truppen verpflegen, zusätzliche Befestigungen errichten und litt zugleich unter den Verwüstungen in ihrem Umland. Hunger und Seuchen suchten die Bevölkerung heim, die Sterblichkeitsrate stieg rapide an. Selbst wenn die Mauern der Stadt nicht erobert wurden, war der Schaden immens, nicht durch Schlachten, sondern durch die erdrückende Last der Kriegsführung. Der Handel, der Nürnberg über Jahrhunderte reich gemacht hatte, kam nahezu vollständig zum Erliegen. Die einst blühenden Märkte, auf denen Waren aus Italien, den Niederlanden und dem Orient gehandelt wurden, versiegten. Kaufleute verloren ihre Absatzmärkte, Handwerker ihre Aufträge und viele Familien verarmten. Dazu kam, dass der Krieg eine dauerhafte militärische Präsenz im Reich schuf, die auch die Handelswege unsicher machte. Das Bürgertum, das bisher stolz auf seinen Wohlstand und seine Autonomie gewesen war, sah sich nun mit einer beispiellosen wirtschaftlichen Not konfrontiert. Doch nicht nur wirtschaftlich und demografisch, auch kulturell traf der Krieg Nürnberg schwer. Die Blütezeit von Kunst und Wissenschaft, die in den Jahrzehnten zuvor die Stadt geprägt hatte, kam zum Stillstand. Viele Gelehrte und Künstler wanderten ab oder fanden keine Auftraggeber mehr. Bibliotheken, Werkstätten und Druckereien litten unter Materialmangel und der allgemeinen Unsicherheit. Die Stadt, die einst für ihre kulturelle Offenheit und ihre Rolle im Humanismus berühmt war, wurde von den Kriegswirren in eine tiefe Krise gestürzt. Als 1648 mit dem Westfälischen Frieden endlich ein Ende gefunden wurde, gehörte Nürnberg zwar zu den Orten, die an den Friedensverhandlungen beteiligt waren, doch ihre frühere wirtschaftliche und kulturelle Vorrangstellung hatte die Stadt weitgehend eingebüßt. Der Dreißigjährige Krieg markierte damit einen Wendepunkt. Nürnberg war nicht zerstört, wie viele andere Städte. Doch die Belastungen hatten das Fundament ihres Reichtums untergraben. Der Stolz der Reichsstadt blieb zwar bestehen, doch die Wunden des Krieges waren unübersehbar und sollten die Stadtentwicklung für lange Zeit prägen. Barockzeit. Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges stand Nürnberg, wie viele Regionen Mitteleuropas, vor der gewaltigen Aufgabe, aus einem Zustand der Erschöpfung und Armut wieder in geordnete Bahnen zu finden. Die Jahrzehnte nach 1648, die man als Barockzeit bezeichnet, waren für die Stadt daher vor allem von Wiederaufbau geprägt. Obwohl Nürnberg nicht so zerstört war wie manch andere Orte, hatten Hunger, Seuchen und die Last der jahrelangen Belagerungen tiefe Spuren hinterlassen. Nun galt es, das Wirtschaftsleben wieder zu beleben und den Menschen eine neue Perspektive zu geben. Eine zentrale Rolle spielte dabei das Handwerk, das seit jeher das Rückgrat der Nürnberger Wirtschaft bildete. Schmiede, Uhrmacher, Goldschmiede und Spielwarenmacher knüpften wieder an ihre Traditionen an und brachten Produkte hervor, die europaweit Absatz fanden. Nürnbergs Ruf als Stadt der feinen Handwerkskunst war ungebrochen, und so fanden die Waren aus den Werkstätten auch in einer Zeit, in der sich die politischen Verhältnisse neu ordneten, ihre Märkte. Besonders in der Herstellung von Luxusgütern wie fein gearbeiteten Metallwaren oder kunstvollen Musikinstrumenten erlangte die Stadt internationales Renommee. Der Handel erholte sich langsamer, doch Nürnberg konnte seine Lage im süddeutschen Raum wieder nutzen. Zwar waren die großen transkontinentalen Handelsrouten nun stärker von den aufstrebenden Hafenstädten wie Amsterdam oder Hamburg dominiert, doch Nürnberg behauptete sich als regionales Zentrum für den Austausch von Waren zwischen Süddeutschland, Italien und Osteuropa. Kaufleute knüpften neue Netzwerke und die alte Tradition der Messen und Märkte setzte sich fort, wenn auch in bescheidenerem Umfang als vor der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Auch im Stadtbild machte sich die neue Zeit bemerkbar. Kirchen, Patrizierhäuser und öffentliche Gebäude wurden erneuert oder im Stil des Barock prachtvoll ausgestattet. Die Architektur spiegelte den Willen wider, trotz wirtschaftlicher Einschränkungen Glanz und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Prunkvolle Fassaden, reich verzierte Altäre und kunstvolle Gärten zeigten, dass Nürnberg wieder aufleben wollte. Gleichzeitig spielte Musik eine wichtige Rolle. Kantoren und Organisten prägten das geistliche Leben. Und die Stadt blieb ein Ort, an dem Kunst und Kultur gepflegt wurden, wenn auch auf einem weniger glanzvollen Niveau als im goldenen 15. Jahrhundert. So war die Barockzeit für Nürnberg eine Phase der Konsolidierung. Es gelang der Stadt, ihre Stellung als Handwerkszentrum von europäischer Bedeutung zu behaupten, auch wenn sie ihre alte Führungsrolle im Reich nicht zurückerlangte. Der Geist des Wiederaufbaus und die Rückbesinnung auf die handwerklichen Traditionen sicherten jedoch das Überleben Nürnbergs als wohlhabende Stadtgemeinde. Ende der Reichsstadt. Der Beginn des 19. Jahrhunderts bedeutete für Nürnberg eine tiefgreifende Zäsur in seiner Geschichte. Seit dem 13. Jahrhundert hatte die Stadt den stolzen Status einer freien Reichsstadt besessen. Das heißt, sie unterstand direkt dem Kaiser und konnte ihre inneren Angelegenheiten weitgehend selbstständig regeln. Über Jahrhunderte hinweg war dieses Privileg Quelle von Wohlstand, Selbstbewusstsein und politischer Eigenständigkeit gewesen. Doch die Umwälzungen der napoleonischen Zeit sollten diesem Sonderstatus ein Ende bereiten. Mit den Feldzügen Napoleons und der Neuordnung Europas geriet auch Nürnberg in den Strudel der politischen Veränderungen. Das alte Reich, in dem Nürnberg über Jahrhunderte eine bedeutende Rolle gespielt hatte, befand sich im Auflösungsprozess. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 brachte bereits eine massive Neuverteilung der Territorien und viele Reichsstädte verloren ihre Unabhängigkeit. Nürnberg konnte seine Sonderstellung zwar noch einige Jahre behaupten, doch die politische Großwetterlage machte deutlich, dass das Reich in seiner bisherigen Form nicht überleben würde. 1806 kam es schließlich zum endgültigen Bruch. Napoleon gründete den Rheinbund und Kaiser Franz II. Legte die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, zu dem Nürnberg über Jahrhunderte gehört hatte, existierte nicht mehr. In diesem Zuge wurde Nürnberg ohne große Mitsprache in das Königreich Bayern eingegliedert, das unter der Protektion Napoleons stand. Für die stolze Reichsstadt war dies ein tiefer Einschnitt. Der alte Status, auf den man über Jahrhunderte stolz gewesen war, ging verloren und die städtische Selbstverwaltung wurde stark eingeschränkt. Die Eingliederung in Bayern brachte zugleich Chancen und Herausforderungen. Einerseits verlor Nürnberg viele Privilegien und musste sich einer neuen zentralisierten Verwaltung unterordnen. Andererseits eröffnete die Integration in ein größeres Staatswesen neue wirtschaftliche Perspektiven. Bayern war daran interessiert, die traditionsreiche Stadt zu fördern, um sie in die eigene Struktur einzubinden. Dennoch blieb das Gefühl der Enttäuschung und des Verlusts bei vielen Bürgern lebendig. die Reichsstadt Nürnberg, die einst fast wie ein kleiner Staat agiert hatte, war nun nur noch eine Stadt unter vielen. Langfristig jedoch erwies sich die Eingliederung als Grundlage für Nürnbergs weiteren Aufstieg im 19. Jahrhundert. Unter bayerischer Herrschaft wurden Verwaltung und Wirtschaft modernisiert und die Stadt konnte bald an den Entwicklungen der Industrialisierung teilhaben. Dennoch blieb die Erinnerung an die Zeit als freie Reichsstadt im kollektiven Gedächtnis tief verankert und prägt bis heute das historische Selbstverständnis Nürnbergs. Industrialisierung. Mit dem 19. Jahrhundert begann für Nürnberg eine völlig neue Epoche, die die Stadt stärker veränderte als jede Phase zuvor. Nachdem Nürnberg 1806 seine Unabhängigkeit als Reichsstadt verloren und sich in das Königreich Bayern eingliedern musste, schien die alte Bedeutung zunächst verblasst. Doch gerade in dieser Zeit entwickelte sich Nürnberg zu einem Zentrum der Industrialisierung, das nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland prägte. Eine Schlüsselrolle spielte dabei die Eisenbahn. 1835 fuhr mit dem Adler die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Ein Ereignis, das weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit erregte. Die Stadt wurde damit zu einem Symbol für technischen Fortschritt und Aufbruch. Der Eisenbahnbau brachte nicht nur neue Transportmöglichkeiten, sondern öffnete auch die Tore für den schnellen Austausch von Rohstoffen, Waren und Menschen. Nürnberg entwickelte sich bald zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und profitierte enorm von dieser neuen Infrastruktur. Parallel dazu florierte der Maschinenbau. Fabriken und Werkstätten entstanden, die nicht mehr nur für den regionalen Markt produzierten, sondern ihre Erzeugnisse Deutschland und europaweit verkauften. Nürnberger Maschinen waren bekannt für ihre Qualität und ihre technische Innovation, wodurch sich die Stadt als ein industrielles Zentrum im süddeutschen Raum festigte. Diese Entwicklung zog zahlreiche Arbeiter an und die Bevölkerungszahl Nürnbergs stieg rapide. Aus der alten Handels- und Handwerkerstadt war nun eine pulsierende Industriestadt geworden. Eine weitere Säule des wirtschaftlichen Erfolgs war die Spielwarenindustrie. Nürnberg war schon im 18. Jahrhundert für kunstvolle Handarbeiten bekannt gewesen. Doch im 19. Jahrhundert entwickelte sich daraus eine florierende Industrie. Zinnfiguren, Holzspielzeug und später mechanische Spielzeuge aus Nürnberger Produktion fanden weltweit Absatz. Bald sprach man von Nürnberg als der Spielzeugstadt. Ein Ruf, der bis heute anhält und sich unter anderem in der weltgrößten Spielwarenmesse widerspiegelt. Neben Maschinenbau und Spielwaren prägten auch die Metall- und Konsumgüterindustrie die Stadt. Gießereien, Druckereien und chemische Betriebe ergänzten das Bild einer vielfältigen Wirtschaftslandschaft. Die Industrialisierung brachte Wohlstand, aber auch neue soziale Probleme. Fabrikarbeit bedeutete lange Arbeitszeiten, harte Bedingungen und geringen Lohn. Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften begannen sich zu formieren und es kam zu ersten sozialen Auseinandersetzungen. Doch insgesamt war das 19. Jahrhundert für Nürnberg ein Jahrhundert des Aufschwungs. Die Stadt, die durch den Verlust ihrer Reichsfreiheit zunächst geschwächt schien, wandelte sich zu einem Motor des technischen Fortschritts. Die Eisenbahn, der Maschinenbau und die Spielwarenindustrie machten Nürnberg zu einer modernen Großstadt und legten den Grundstein für seine Rolle als industrielles und wirtschaftliches Zentrum bis in die Gegenwart. Erste Eisenbahn. Am 7. Dezember 1835 erlebte Nürnberg ein Ereignis, das die Stadtgeschichte ebenso wie die gesamte deutsche Technik- und Wirtschaftsgeschichte entscheidend prägen sollte. An diesem Tag nahm die erste deutsche Eisenbahnstrecke ihren Betrieb auf, eine knapp 6 Kilometer lange Verbindung zwischen Nürnberg und der Nachbarstadt Fürth. Die Zugmaschine, die diesen historischen Zug zog, war die berühmte Adler-Lokomotive, ein aus England importiertes Dampflokomotivmodell von George Stephenson. Die Wahl auf Nürnberg als Ausgangspunkt für dieses bahnbrechende Projekt war kein Zufall. Die Stadt war bereits ein aufstrebendes Industriezentrum mit einer Vielzahl von Handwerksbetrieben, Werkstätten und ersten Fabriken. Gleichzeitig war der kurze Abstand zu Fürth ideal für ein Pilotprojekt, das die Bevölkerung an die neue Technik heranführen sollte. Denn die Idee, Menschen und Güter mit einer dampfbetriebenen Maschine auf Schienen zu transportieren, war für viele Zeitgenossen noch kaum vorstellbar und stieß anfangs auf Skepsis und Misstrauen. Am Tag der Eröffnung jedoch sammelten sich tausende Schaulustige entlang der Strecke, um das Spektakel mitzuerleben. Der Adler zog nicht nur die ersten Fahrgäste, sondern symbolisierte auch den Beginn einer neuen Ära. Das Fauchen der Dampfmaschine, das Rattern der Räder auf den Schienen und die Geschwindigkeit, die bis dahin ungekannt war, hinterließen einen tiefen Eindruck. Bald war klar, dass diese neue Technik enorme wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen würde. Transporte, die zuvor Tage gedauert hatten, konnten nun in Stunden oder gar Minuten bewältigt werden. Die Auswirkungen ließen nicht lange auf sich warten. Schon wenige Jahre nach der Premiere zwischen Nürnberg und Fürth begann der Ausbau des deutschen Eisenbahnnetzes. Nürnberg wurde zu einem wichtigen Knotenpunkt, von dem aus sich die Schienen nach Süden, Westen und Osten ausdehnten. Die Eisenbahn verband nicht nur Städte und Regionen, sondern auch Märkte, Menschen und Ideen. Für Nürnberg selbst bedeutete die Adlerfahrt den Aufstieg zu einem der zentralen Standorte der deutschen Eisenbahnindustrie. Werkstätten und Fabriken, die zunächst für den Unterhalt der Lokomotive und der Schienen zuständig waren, entwickelten sich zu großen Unternehmen des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Das kurze Stück Schiene zwischen Nürnberg und Fürth war damit weit mehr als nur ein technisches Experiment. Es war der Startschuss für die industrielle Revolution auf deutschem Boden. Nürnberg festigte durch dieses Ereignis seinen Ruf als Pionierstadt der Technik und Innovation. Ein Ruf, der die Stadt im 19. Jahrhundert weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt machte. Nationalsozialismus. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 begann für Nürnberg eine düstere und folgenreiche Phase, die das Bild der Stadt bis heute prägt. Kaum eine andere deutsche Stadt wurde von der NSDAP so gezielt als Bühne für ihre Propaganda instrumentalisiert wie Nürnberg. Adolf Hitler verlieh der Stadt den Titel »Stadt der Reichsparteitage« und machte sie damit zu einem zentralen Schauplatz nationalsozialistischer Inszenierungen. Die Wahl fiel nicht zufällig auf Nürnberg. Zum einen hatte die Stadt eine lange und bedeutende Geschichte im Heiligen Römischen Reich, was den Nationalsozialisten half, ihre Herrschaft in eine vermeintlich große deutsche Tradition einzuordnen. Zum anderen lag Nürnberg geografisch zentral im Reich, was die Anreise für Teilnehmer erleichterte. Bereits seit den 1920er Jahren hatte die NSDAP dort Parteitage abgehalten. Doch nun wurde Nürnberg zur festen Kulisse für gigantische Massenveranstaltungen, die von Hitlers Regime inszeniert wurden, um Geschlossenheit, Macht und Volksgemeinschaft zu demonstrieren. Die Reichsparteitage, die alljährlich zehntausende Parteimitglieder, Funktionäre und Zuschauer anzogen, waren mehr als Parteiversammlungen. Sie dienten als Machtdemonstrationen, bei denen Militärparaden, Aufmärsche und Reden in monumentalem Rahmen abgehalten wurden. Der Architekt Albert Speer entwarf für diese Zwecke gewaltige Bauwerke auf dem Reichsparteitagsgelände im Südosten der Stadt. Die Kongresshalle, das Zeppelinfeld mit der monumentalen Tribüne und Pläne für ein noch größeres deutsches Stadion, das jedoch nie realisiert wurde. Diese Kulissen sollten Dauerhaftigkeit und Übermacht symbolisieren und sind bis heute sichtbare Zeugnisse der NS-Zeit. Nürnberg wurde zudem zur Stadt der Rassegesetze. 1935 verkündete Hitler hier während eines Reichsparteitags die sogenannten Nürnberger Gesetze, die die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich besiegelten. Diese Verbindung zwischen der Stadt und der antisemitischen Gesetzgebung ist ein besonders dunkles Kapitel in der Geschichte Nürnbergs. Im Alltag der Bevölkerung prägten Militarisierung, Gleichschaltung und die Unterdrückung jeder Opposition das Leben. Jüdische Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs wurden zunehmend ausgegrenzt, entrechtet und schließlich deportiert. Auch die Industrie der Stadt wurde in die Kriegswirtschaft eingebunden. Nürnberger Betriebe produzierten Waffen, Ausrüstungen und anderes Material für den Krieg, oft unter Einsatz von Zwangsarbeitern. Die Zeit des Nationalsozialismus brachte Nürnberg also einerseits weltweite Aufmerksamkeit als Kulisse der NS-Propaganda. Doch dieser Ruhm war von Anfang an auf menschenverachtender Ideologie und Gewalt gebaut. Am Ende des Zweiten Weltkriegs sollte die Stadt für ihre Rolle im Dritten Reich auch eine besondere Verantwortung tragen. Nicht nur durch die Zerstörung im Krieg, sondern auch durch die Nürnberger Prozesse, die hier später gegen die Hauptverantwortlichen des Regimes geführt wurden. Zweiter Weltkrieg. Als der Zweite Weltkrieg begann, war Nürnberg längst zu einem Symbol der nationalsozialistischen Herrschaft geworden. Diese besondere Bedeutung machte die Stadt zu einem bevorzugten Ziel alliierter Angriffe. Was in den 1930er Jahren als Kulisse für gigantische Reichsparteitage errichtet worden war, sollte nun in Schutt und Asche gelegt werden. Zwischen 1903 und 40 und 45 erlebte Nürnberg eine Serie verheerender Luftangriffe, die das Gesicht der Stadt für Jahrzehnte veränderten. Besonders schwer traf es Nürnberg in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar 1945. Bei diesem Angriff warfen britische Bomber zehntausende Brand- und Sprengbomben über der dicht bebauten Altstadt ab. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich das historische Zentrum in ein Inferno. Die mittelalterliche Stadtstruktur mit ihren Fachwerkhäusern, engen Gassen, Kirchen und Handwerkervierteln bot dem Feuer kaum Widerstand. Mehr als 90% der Altstadt wurden zerstört, darunter nahezu alle bedeutenden Bauwerke, die Nürnberg im Mittelalter den Beinamen »das Schatzkästlein des Heiligen Römischen Reiches« eingebracht hatten. Kirchen wie St. Sebald und St. Lorenz, das Heiliggeistspital und das Rathaus gingen in Flammen auf oder wurden schwer beschädigt. Doch nicht nur die historische Architektur wurde Opfer der Bomben. Tausende Menschen verloren ihr Leben, unzählige wurden obdachlos und die Überlebenden mussten unter katastrophalen Bedingungen in Kellern und Ruinen ausharren. Fabriken und Industrieanlagen, die für die Rüstungsproduktion wichtig waren, wurden ebenfalls massiv getroffen. Nürnberg war zu diesem Zeitpunkt eine Industriestadt mit Werken, die Panzerteile, Waffen und andere Rüstungsgüter lieferten. Ein weiterer Grund, warum die Alliierten die Stadt ins Visier nahmen. Als die amerikanischen Truppen im April 1945 Nürnberg erreichten, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Straßen waren von Trümmern blockiert, ganze Viertel existierten nicht mehr. Und die einst stolze Kaiserburg ragte als schwer beschädigte Ruine über die ausgebrannte Stadt. In harten Kämpfen wurde Nürnberg schließlich eingenommen, was das endgültige Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in der Stadt bedeutete. Für Nürnberg war die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ein tiefes Trauma. Das kulturelle und historische Erbe, das über Jahrhunderte gewachsen war, schien innerhalb weniger Nächte ausgelöscht. Doch es war zugleich auch der Beginn eines neuen Kapitels. Nach dem Krieg musste die Stadt entscheiden, wie sie mit den Ruinen umgehen wollte, ob sie auf den Trümmern eine moderne Metropole errichten oder das alte Nürnberg Stück für Stück wieder aufbauen sollte. Die Entscheidung für einen Wiederaufbau im historischen Stil prägt das Stadtbild bis heute. Nürnberger Prozesse. Kaum war der Zweite Weltkrieg zu Ende und Nürnberg von den Alliierten besetzt, wurde die Stadt erneut zum Schauplatz von Weltgeschichte. Diesmal jedoch in einer völlig anderen Rolle. Aus der Stadt der Reichsparteitage wurde nun die Stadt der Gerechtigkeit. Zwischen 1905 und 40 und 46 fanden hier die berühmten Nürnberger Prozesse statt, die internationalen Militärtribunale gegen die führenden Köpfe des nationalsozialistischen Regimes. Die Wahl fiel aus mehreren Gründen auf Nürnberg. Zum einen bot das Justizpalastgebäude im Westen der Stadt mit dem angrenzenden Gefängnis die nötige Infrastruktur. Ein ausreichend großer Gerichtssaal, sichere Haftanstalten und Platz für internationale Delegationen. Zum anderen hatte Nürnberg durch die NS-Reichsparteitage eine symbolische Bedeutung. Gerade dort, wo die Nationalsozialisten ihre Macht inszeniert und ihre rassistischen Gesetze beschlossen hatten, sollte nun ihre Verantwortung für Krieg und Verbrechen öffentlich gemacht werden. Diese Umkehrung der Symbolik war von den Alliierten bewusst gewählt. Am 20. November 1945 begann der erste und bekannteste Prozess gegen 24 Hauptkriegsverbrecher. Unter ihnen befanden sich Spitzenpolitiker, Militärführer, Diplomaten und Industrielle des Dritten Reiches, darunter Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop und Wilhelm Keitel. Anklagepunkte waren Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges. Die Anklageschrift war beispiellos in der Geschichte. Zum ersten Mal wurden Einzelpersonen völkerrechtlich für Handlungen verantwortlich gemacht, die zuvor als Taten eines Staates gegolten hatten. Die Prozesse wurden von Richtern und Anklägern aus den vier Siegermächten, USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, geführt. Im Gerichtssaal herrschte internationale Aufmerksamkeit. Journalisten, Beobachter und Vertreter vieler Nationen verfolgten die Verhandlungen. Die Beweisführung basierte nicht nur auf Zeugenaussagen, sondern auch auf einer enormen Fülle an Dokumenten, die die nationalsozialistische Bürokratie selbst hinterlassen hatte. Die Angeklagten mussten sich mit ihren eigenen Befehlen, Unterschriften und Protokollen konfrontieren lassen. Am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile gesprochen. 12 der Angeklagten wurden zum Tode verurteilt, andere erhielten lange Haftstrafen, einige wurden freigesprochen. Die Urteile markierten nicht nur eine juristische Abrechnung mit dem Nationalsozialismus, sondern auch den Beginn des modernen Völkerstrafrechts. Begriffe wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Prinzip, dass auch Staatsführer persönlich für ihre Taten verantwortlich gemacht werden können, wurden durch die Nürnberger Prozesse in die internationale Rechtsordnung eingeschrieben. Für Nürnberg selbst bedeuteten die Prozesse eine neue Rolle in der Weltöffentlichkeit. Die Stadt, die kurz zuvor als Symbol des Nationalsozialismus gebrandmarkt war, wurde nun zum Ort, an dem die Grundlagen für internationale Gerechtigkeit gelegt wurden. Noch heute erinnert der Saal 600 im Justizpalast an diese historische Zäsur und ein Museum dokumentiert die Ereignisse. Die Nürnberger Prozesse bleiben ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte und sie gaben Nürnberg einen Platz in der Erinnerungskultur, der weit über Deutschland hinaus Bedeutung hat. Moderne Großstadt. Nach den Schrecken des Krieges, den Zerstörungen und der historischen Last der NS-Zeit begann Nürnberg einen langen, aber erfolgreichen Weg in die Moderne. Der Wiederaufbau, der in den späten 1940er Jahren einsetzte, erfolgte mit einem besonderen Anspruch. Die Stadt wollte nicht einfach eine anonyme Nachkriegsmetropole werden, sondern ihre Identität als historisches Zentrum bewahren. So wurden die wichtigsten Bauwerke der Altstadt, darunter die Kaiserburg, die großen Kirchen St. Sebald und St. Lorenz sowie das Heilig-Geist-Spital, nach und nach rekonstruiert, während moderne Wohn- und Geschäftsbauten das Stadtbild ergänzten. Dieses Nebeneinander von Tradition und Moderne prägt Nürnberg bis heute. Wirtschaftlich entwickelte sich Nürnberg rasch zu einem Motor des süddeutschen Raums. Die alte Stärke im Handwerk und in der Spielwarenproduktion verband sich nun mit den Errungenschaften der Industrie. Nürnberg wurde ein Zentrum für Maschinenbau, Elektrotechnik und Feinmechanik, aber auch für die Druck- und Kommunikationstechnologien. Internationale Bekanntheit erlangte die Stadt durch die Spielwarenmesse, die seit 1949 jährlich stattfindet und bis heute die weltweit wichtigste Fachmesse dieser Branche ist. Die Messe zieht Besucherinnen und Besucher aus allen Kontinenten an und festigte Nürnbergs Ruf als global vernetzter Wirtschaftsstandort. Doch Nürnberg definiert sich nicht allein über Industrie und Handel. Die Stadt entwickelte sich auch zu einem bedeutenden Kulturzentrum. Theater, Museen und Musikveranstaltungen prägen das städtische Leben. Und die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände oder die Gedenkstätten zu den Nürnberger Prozessen sind nicht nur Orte der Erinnerung, sondern auch internationale Lernorte für Demokratie und Menschenrechte. Gleichzeitig feiern die Nürnberger ihr kulturelles Erbe mit Festen wie dem berühmten Christkindlesmarkt, der jedes Jahr hunderttausende Gäste aus aller Welt anzieht. Auch im Bereich der Bildung und Technik hat Nürnberg sich modernisiert. Die Stadt ist Sitz mehrerer Hochschulen und Forschungseinrichtungen und Teil der Metropolregion Nürnberg, die mit ihrer Innovationskraft und hohen Lebensqualität zunehmend Menschen aus aller Welt anzieht. Trotz ihres industriellen Profils gilt Nürnberg zugleich als grüne Stadt. Parks, Flussauen und Naherholungsgebiete machen sie lebenswert. Heute ist Nürnberg eine Großstadt mit rund einer 500.000 Einwohnern, die Vergangenheit und Gegenwart auf einzigartige Weise verbindet. Aus der einstigen Reichsstadt, die zur Bühne des Nationalsozialismus wurde, ist eine weltoffene, tolerante und zukunftsorientierte Stadt geworden. Industrie, Kultur, Technik und Tradition ergänzen sich zu einem lebendigen Ganzen, das Nürnberg nicht nur zu einem wichtigen Standort in Bayern, sondern auch zu einer Stadt von internationalem Rang macht.